Sag mal, Media Against Hate als Initiative der Journalistinnen und Journalisten Europas. Warum in Polen? Also was war sozusagen der Beweggrund, dahin zu gehen?
Ich glaube, Polen ist relativ gut gewählt, weil sich in Polen spätestens mit der neuen Regierung von der Peace-Partei hier die Berichterstattung zum Beispiel in Bezug auf Muslime stark verändert hat. Zumindest ist das dem Vortrag gestern entnehmen gewesen. Und die generelle Situation, du hast das jetzt mit Ungarn verglichen, den Eindruck habe ich auch, dass hier so eine Art Wiederholung von einem Mechanismus stattfindet, den man eben zum Beispiel aus Ungarn kennt, aber auch aus anderen Ländern, in denen es so einen komischen rechtspopulistischen Ruck in der Staatspolitik gibt. Das ist etwas, was offenbar die Veranstalter bewogen hat, Polen als Ort zu nehmen, aber es hängt auch damit zusammen, dass die Universität von Olsztyn als Austragungsort vertreten durch eine Vorsitzende des CMFI, die da in dem Projekt mit drin stecken, das ist, glaube ich, ganz günstig gewesen ist.
Wir haben vorhin zum 10-jährigen Todestag von Rudolf Arnheim so ein bisschen die Rolle von Medien und wie überhaupt eine Medientheorie aussehen könnte. Braucht es überhaupt eine und so weiter? Was muss man da eigentlich konkret ansehen, wenn es um die Befindlichkeiten von Wahrnehmungen geht und die Vermittlung sozusagen dann auch? Was ist denn aus deiner Sicht überhaupt sozusagen möglich? Was können denn klassische Medien im Sinne von Against Hate, also im Sinne von Verständigung bewirken? Wie weit ist denn das überhaupt ein Einflussnahmemittel auf Gesellschaft?
Also ich glaube, der Einfluss ist ein sehr großer. Wie man strategisch damit umgeht, um etwas zu bewirken, ist die zweite Frage. Was passiert ist, am Beispiel Polen, dass Statistiken, Untersuchungen zu dem Bild der Muslime, Image der Muslime in der polnischen Bevölkerung bewirkt. Zum Beispiel, dass innerhalb von anderthalb Jahren der Veränderung der Berichterstattung nach auch der neuen Regierung das dazu gekommen ist, dass während vor anderthalb Jahren Muslime in Polen kaum eine Beachtung gefunden haben, was auch daran liegt, dass es kaum welche gibt. Der Bevölkerungsanteil ist verschwindend gering von Leuten, die muslimischen Glaubens sind und von Leuten, die aus dem Ausland nach Polen gekommen sind als Migranten oder Flüchtlinge, die Muslims sind. Der ist noch viel, viel kleiner, spielt im Grunde genommen gesellschaftlich gar keine Rolle. Und trotzdem ist durch Medienarbeit, durch Berichterstattung, durch die Verwendung von Begrifflichkeiten wie Multikulti in einem sehr despektierlichen Weg eine starke antimuslimische Stimmung entstanden. 12% vor anderthalb Jahren hatten ein Problem mit Muslimen. Heute sind 63% der Bevölkerung, hat die Untersuchung ergeben. Und das zeigt, dass ein bisschen auch ähnlich wie in Ostdeutschland, kaum Ausländer, die in dem Landstrich leben, außer in den größeren Städten. Und trotzdem hat die Bevölkerung ein großes Problem mit Ausländern offenbar. Und ein bisschen so daran hat mich das erinnert, was der Wissenschaftler ausgeführt hat dazu, dass eben durch die Formulierung, dass die Migranten, die Muslime gleichgesetzt mit Terroristen, Islamisten, Islamischem Staat und auch verstärkt durch die tatsächlichen Terrorangriffe ein echtes Problem, eine echte Bedrohung für die polnische Bevölkerung darstellen und das so lange wieder gekäut, bis die Leute immer stärker genau das eben auch empfinden und glauben und auch glauben möchten. Und das hat die Ebene der Emotionalität, die das beschreitet. Und das war gestern so ein bisschen in der Diskussion auch die Frage, die du jetzt stellst, was kann man denn dagegen machen? Weil der Soziologe und Historiker, der dieses Monitoring durchgeführt hat, Adam Pucheda, hat gesagt, dass seiner Ansicht nach Medien vor allen Dingen durch eine transparente Berichterstattung und durch eine Ehrlichkeit überzeugen können, die heißt, dass man tatsächlich nur Fakten berichtet und auch negative Momente, also Probleme, nicht verschleiert oder verbirgt. Und daraufhin kam eine Psychologin zu Wort, die gesagt hat, ja, aber überzeugend ist eben, wissen wir ja, nicht unbedingt ein Fakt, sondern die emotionale Ebene. Und ich glaube, da hat man natürlich auch dann ein großes Problem, wenn man das, was Rechtspopulisten sehr einfach gelingt, nämlich irgendwie die Ebene der sachlichen Debatte zu verlassen und populistisch daherzukommen in der Darstellung, wenn man das umdrehen will in so eine Art Positivierung, wird es halt merkwürdig, wenn das heißt, sei bitte ehrlich und verschleiere nichts. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Haken dieser gesamten Medienarbeit, dass man durch Sachlichkeit überzeugen soll an der Stelle, wo Sachlichkeit eben eigentlich keine große Chance hat in der Breite.
Ja, damit verlassen wir ja auch so ein bisschen den Fokus Polen, denn die Europa-Initiative Media Against Hate meint natürlich ein bisschen mehr und da taucht logischerweise auch auf, naja, also da reden wir doch jetzt vor allen Dingen erstmal über Vertreterinnen und Vertreter der klassischen Medien, also Print, also wirklich Zeitungen, die man auch noch kaufen kann, öffentlich-rechtliche oder große private Radio- und Fernsehsender und jetzt weniger die Medienplattformen, also so wie die Association der European Journalists aufgestellt ist im Moment. Welche Rolle spielt denn in der Diskussion auch, was geht denn da so im Internet ab, wenn der Standard der großen Medien meinetwegen auch heißt, wir bekennen hier ganz klar, dass wir bei den Fakten bleiben, wir bemühen uns, transparent zu werden, wichtige Diskussionen auch zu führen, dann driftet ja vielleicht einfach schlicht die große Anzahl der Konsumentinnen dann ins Netz ab und versorgt sich sozusagen auf den selbsterfüllenden Prophezeiungsseiten. Welche Rolle spielt denn das Thema bei euch?
Ja, das spielt eine große Rolle, weil hier in diesen Treffen ist es den Veranstaltern gelungen, Leute in einen Raum zu bringen, die tatsächlich so ein bisschen die gesamte Medienlandschaft abdecken. Also der bezahlte, ernsthafte Journalist aus dem Öffentlich-Rechtlichen ist genauso da wie Blogger und die Leute aus Community-Radios und Analysten, also die Wissenschaftler, die von außen drauf gucken. Und das ist natürlich sofort Thema, ne? Also diese sogenannte Filterblase, in der Leute sich nur noch mit dem informieren, was ihre Gedanken und ihre Einstellungen bestätigt. Das ist als Problem analysiert. Dem, was entgegenzusetzen, fällt sicherlich schwer. Also gerade denjenigen, die jetzt, keine Ahnung, für Zeit Online schreiben, die sehen natürlich, dass das Internet als Bezugsquelle für Informationen enorm wichtig ist und sehen auch, dass es im Social Web wichtig ist, Strategien zu entwickeln. Aber da sind wir bei dem Punkt, Strategien zu entwickeln ist wichtig. Weiter ist man aus meiner Sicht noch nicht gekommen. Also, dass man weiß, wie diese Filterblasen-Menschen diese Filterblase zu infiltrieren ist und welche Strategien nötig sind, um Leuten die Kompetenz zu vermitteln, auch zu entdecken, dass sie in einer Filterblase stecken, also quasi so eine Art Social-Media-Kompetenz oder sowas. Das ist Diskussion. Da gibt es aus meiner Sicht keinen wirklichen Kenntnisstand. Zumindest hier aus der Runde habe ich da noch nichts wahrgenommen.
Jetzt können wir vielleicht nochmal den Rekurs auf Rudolf Anhalt nehmen. Heute 10-jähriger Todestag. Der ja unter anderem auch meinte, es ist ja alles gut und schön, sich mit den Medien zu beschäftigen und gute Medien sind das eine, eine veränderte Gesellschaft ist das andere und ohne eine veränderte Gesellschaft keine veränderten Medien und auch keine veränderte Medienrezeption. Jetzt bist du ja für den AMAG-Verband da, der Freien Radios Europas. Spielt das eine Rolle, die gesellschaftlichen Bedingungen für Medienproduktion und Rezeption?
Ja. Also weil das ist eine mögliche Antwort, die gestern und im Munde geführt worden ist und die auch irgendwie auf der Hand liegt, dass zum Beispiel, wenn hier in Polen meistens oder fast ausschließlich über Muslime geredet wird, dann tun es Leute, die keine sind. In den Medien kommen Experten, sogenannte Experten zu Wort, die im Zweifel überhaupt gar nicht wissen, worüber sie reden, in dem Sinne, dass sie tatsächlich praktizierende Muslime werden. Sie lesen, belesen sich als Experten und werden dann immer wieder und wieder befragt, während diejenigen, die quasi betroffen sind, die gemeint sind, außen vor bleiben. Das heißt also, es findet ein Moment statt, in dem die Objekte der Diskussion keine Stimme haben und eine Betrachtung finden, die sie gar nicht in der Hand haben. Und da kann man vielleicht an der Stelle, und ich weiß, die beschränkten Möglichkeiten sind, schon auf eine Veränderung setzen, indem man das verändert. Und da sind Community-Medien sicherlich ein Punkt, den man ins Feld führen muss. Denn da waren gestern beispielsweise Kolleginnen aus Großbritannien, aus Bradford, die auch auf dem Podium saßen, die haben gesagt, dass das eben, sie sind im Radio. Und wenn sie im Radio sind, dann heißt es nicht automatisch, dass man die permanent über das Thema islamischer Glaube spricht. Aber es kann passieren. Und dann kommt das aus ihrer Community, aus ihren Worten, aus ihrem Mund ganz anders daher und mit ihrer Auswahl. Das heißt also, sie fangen an, ein Medienbild mitzugestalten, zumindest vielleicht in dem Rahmen. Und das ist vielleicht eine Antwort auf die Frage, was kann man denn nun machen, um zu gestalten, dass Leute eine andere Auffassung davon bekommen, dass diese Glauben, Kultur, Menschen, was auch immer, nicht eine Bedrohung für Gesellschaft darstellen. Und das ist sicherlich Partizipation. Das ist beschränkt möglich. In Polen, wissen wir, gibt es nicht ein einziges Community-Radio. Es gibt ein Internetradio an der Universität und damit war es das. Der Rest wird als Radio Maria Internetradio, Community-Radio verbucht. Das heißt also ein katholisches, erzkatholisches Radio, was da unter diesem Claim firmiert, von dem man sicherlich keine Partizipation von Muslimen erwarten kann. Das heißt also, das ist sehr eingeschränkt, wahrscheinlich möglich, aber in den Ländern, in denen Community-Radios da sind, ist es zumindest ein Weg, das ein bisschen aufzuweichen. Und darüber hinaus kann man auch nur bei Journalistinnen und Journalisten wahrscheinlich in den Ländern, die als Negativbeispiele herhalten müssen, aber auch in den sich selbst als ziemlich liberal begreifenden, gut funktionierenden demokratischen Staaten darauf drängen, dass eine Sensibilisierung von Journalistinnen und Journalisten, die im Breiten wirksam sind, also im Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise, stattfindet. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass auch die hier sind, glaube ich. Also weil man schon seit vielen, vielen Jahren für den Radio, für RBB arbeitet, heißt das noch lange nicht, dass man nicht auch eine Weiterbildung im Antirassistischen nötig hatte.
Ja, zumal ja nun der mehrsprachige Kanal dort eingestellt wurde.
Ja, na klar, genau.
Und das betrifft natürlich auch das Sendegebiet hier in Halle Leipzig, also wo der MDR zu Hause ist, wo dann doch, also sagen wir mal, die Herkunft derjenigen, die dort arbeiten, doch recht uniform scheint. Aber
das kommt, man kann ja einfach nur mal so darüber nachdenken, wann man das letzte Mal eine Person, die offenbar islamisch ist, in den Medien wahrgenommen hat, auch in unseren. Also ob das Fernsehen oder Radio ist. Bekennend islamisch, Muslim oder vielleicht auch nur in dem, keine Ahnung, wie sie oder er angezogen ist oder sowas. Und dann sieht man, dass das bei uns auch keine große Rolle spielt. Ne?
In 50 Jahren hoffentlich wird das eher ein Zeichen dafür sein, dass wir in einer säkularen Gesellschaft leben, in der weder bekennende Christen noch bekennende Muslime eine so wahnsinnig große Rolle spielen werden.
Ja, das ist tatsächlich auch ein schwieriges Ding für mich hier in Polen sitzend als Mensch, der jetzt mit Glauben nur tolerant umgehen kann, aber selbst keinerlei... Also ich kann es ja nicht mal nachvollziehen, was daran jetzt der springende Punkt ist. Ja. Und da bin ich hier im katholischen Polen mit dem Thema Muslime tatsächlich auch, also es ist ein bisschen, hatte auch Schwieriges für mich.